Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, liebe Gäste, weiter geht's. Wir hatten eben einen Crashkurs. Wer dabei war, erinnert sich. Dreiviertelstunde, da musste einiges gesagt werden. Und es kann ja niemals alles erschöpfend gesagt werden. Schon geht es weiter. Wir haben nochmal eine jetzt knappe Dreiviertelstunde. Das heißt, wir müssen uns sputen, denn Sie sehen, auf dem Podium sind einige Gäste hier bei mir, über die ich mich sehr freue, die alle mit dem Thema Übersetzung, Übersetzen zu tun haben. Wir haben hier Cornelius Hell, wenn ich mal mit den Herren anfange. Vorhin habe ich mit den Damen angefangen, jetzt also die Herren. Cornelius Hell, herzlich willkommen. Markus Roduna. Dann zu den Damen Saskia Drude, Vitene Muschik und Claudia Sinnig. Das ist unsere große Runde hier. Das ist mal ein Blick, wie ich finde, ein interessanter Blick. Ich will nicht sagen in die zweite Reihe, sonst werde ich hier vielleicht direkt vom Podium geworfen. Das nicht. Das meine ich nicht. Aber man achtet oft auf die Namen von Autorinnen und Autoren. Und dass man deren Werke aber lesen kann, dass man sie in die Hand nehmen oder ins iPad nehmen kann und lesen kann in der eigenen Sprache, das ist ja das Verdienst, die Leistung derer, die hier links und rechts von mir sitzen, die sich Tag ein, Tag aus damit beschäftigen, wie man denn etwas übertragen kann, übersetzen kann, welche Klippen man umschiffen muss. Das ist ein Problem, das Ihnen allen mal begegnet, wenn Sie irgendeinem, der auf Ausländisch nach dem Weg fragt, versuchen zu erklären, wie er ankommt. Da merken Sie, oh, man muss aufpassen, was man in einer fremden Sprache so in den Mund nimmt. Und wie das so geht. Ich will vielleicht mit einem kleinen Zitat anfangen aus einem Band von Eugenius Alishankar, der auch jetzt neu auf Deutsch übersetzt wurde. Auch das können Sie also hier in Ihren Buchhandlungen finden. Und da geht es um Wörter bei diesem kleinen Zitat. Da heißt es hier, Wörter sehen nur so aus, als seien sie stabil wie Atomkerne, wenn sie von Präpositionen, Vorsilben und Endungen umkreist werden. Manchmal sieht ein Wort auch so aus wie ein Ball, der sich auf Druck einbeult, oder wie der Bauch einer Tänzerin, den sie mal nach vorn wölbt und mal einzieht. In Wirklichkeit aber sind Wörter so hohl, porös und rissig wie Gletscher im Hochsommer. Das nur so als kleiner Ausschnitt, wenige Zeilen aus diesem Band. Und dass ich Ihnen das auf Deutsch vorlesen konnte, ist das Verdienst von Claudia Sinnig, die das übersetzt hat. Und vielleicht möchte ich deshalb diesen Ball der Wörter auch gleich zu ihr rüberspielen und fragen, gelingt es oder welche Technik, welche Kunst muss man haben, um diesen Ball zu fangen und mit ihm zu jonglieren?
Ich glaube, es braucht mehrere Künste. Ich glaube, man muss sehen, also es gibt natürlich es geht in erster Linie natürlich für die meisten Leser darum, dass wir diejenigen sind, die das Litauische können. Das ist das Erste. Ich glaube, es geht weiterhin darum, in Zweifelsfällen auch den Autor sehr gut zu kennen und seine Spielräume zu kennen, also die eigenen als Übersetzer, also ich meine, Spielräume, in denen ich mich bewegen kann. Dann geht es darum, dass man in der deutschen Sprache sowohl begreift, was missverständlich sein könnte zum Beispiel, als auch wie der Zeitgeist sich gerade ausdrückt und trotzdem darum auch zu versuchen, eine gewisse Zeitlosigkeit herzustellen. Mit anderen Worten, man sollte also nicht unfreiwillig banal, komisch oder so wirken. Das ist grob gesagt, das.
Ja, Sie merken schon, das ist grob gesagt ein Teil dessen, was man alles beachten muss. Das ist natürlich wahrscheinlich wichtig, nicht nur, wenn es um das Übersetzen aus dem Litauischen geht, sondern generell um dieses Phänomen, dieses Werk, diesen Prozess des Übersetzens. Wenn ich jetzt vielleicht ans Litauische denke, was mag da spezifisch sein? Ich finde ja Litauisch, wir können jetzt keinen Litauischkurs machen, aber es ist eine sehr, sehr lautmalerische Sprache. Es gibt wunderbare Wörter. Schließen Sie mal die Augen und überlegen Sie, was Sie bei dem Wort zum Beispiel vor Augen, vor dem inneren Auge sehen. Geležinkelininkas. Ich weiß nicht, was Ihnen da vorschwebt, bunte Schmetterlinge oder irgendwas. Vielleicht können wir es ja am Ende verraten, was sich dahinter verbirgt. Es gibt da noch viel mehr solche Worte. Und wenn ich jetzt mein nächstes kleines Zitat finde, komme ich vielleicht nochmal auf das Phänomen des Übersetzens zurück. Cornelius Hell hat uns hier ein paar, also Zeilen aus einem Buch, und da geht es um einen langen Spaziergang auf einer kurzen Mole, so der Titel des Buches. Und da geht es auch um das Schreiben. Ein guter Text muss einen verleiten, viele Male zu ihm zurückzukehren, wie alte Parks zum Spazierengehen verleiten. Darin kann man sich immer verirren, doch ungeachtet der verworrenen Wege, des von weitem widerhallenden mystischen Hundegebells, des von Blumen aufsteigenden Nebels, des überwachsenen Teiches, des sich über dem Kopf öffnenden violetten Koffers mit gefährlichen Dingen und der Nesselburgen, zieht es dich vorwärts, weil du genau spürst, dass an der richtigen Stelle etwas wartet, das genauso wichtig ist wie der Ausgang. Herr Hell, was sagt das über diesen Gang des Übersetzens aus dem Litauischen?
Dass das ein komplizierter Gang einmal in der Entstehung ist, dass man mehrmals durch den litauischen Text gehen muss, dass man natürlich mehrmals durch den deutschen Text gehen muss, wenn man ihn geschrieben hat, bis er so ist, dass auch der Leser wieder mehrmals durch ihn gehen will und dass er so attraktiv wird. Also das sind auf allen Ebenen sind da mehrere Gänge notwendig. Ja. Und das sagt natürlich auch, dass das Wichtige beim Übersetzen die Zielsprache ist. Das heißt, wenn ich in der Ausgangssprache Defizite habe, wenn ich ein Wort nicht weiß, gibt es Wörterbücher, gibt es Gewährsleute. Wenn ich ein Jargonwort nicht kenne, habe ich ein paar Leute, die ich anrufen kann, wie wertest du das? Wenn ich in meiner Zielsprache nicht Variationen zur Verfügung habe, wenn ich da nicht eine breite Klaviatur und viele Register habe, da hilft mir niemand. Also das Wichtige ist, sich in der Zielsprache bewegen zu können, damit der Text so wird, so vielschichtig wird, dass der Leser mehrmals durch ihn hindurchgehen will.
Bevor wir zur Zielsprache kommen, vielleicht bleiben wir noch einen Moment bei dieser litauischen Sprache, die auch eine ganze Reihe von Wortbildungsmöglichkeiten hat. Und in dieser Hinsicht immer wieder auf mich phänomenal wirkt. Ich zitiere mal einen ganz kleinen Absatz aus einem Buch von Kęstutis Nawakas, Die gelassene Katze, auch eine neue Übersetzung, genauso hier wie der lange Spaziergang auf der Mole eine neue Übersetzung ins Deutsche ist. Da heißt es an einer Stelle in diesem Buch, Die gelassene Katze, manchmal macht er Anstalten, zu mir zurückzukehren, manchmal mit zwei Wörtern. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass er nur ein halbes Wort benutzte. Zum Beispiel ver. Was soll das sein? Versprechen? Verbraucher? Verzehrfertige Birne? Nein. Wie sich erweist, meint er verpfuscht. Das Spiel also mit Wortbestandteilen, das kann, glaube ich, die litauische Sprache sehr gut. Und sehr gut hat das Saskia Drude uns auf Deutsch hier übersetzt. Was ist das für ein Phänomen, das sich da im Litauischen verbirgt?
Naja, im Litauischen kann man sehr viel mit einem einzigen Wort ausdrücken, weil es Vorsilben gibt und Nachsilben und verschiedene Formen, wo dem Litauer gleich alles klar ist, wer da etwas macht und wann das war und wie oft und in welcher Form und vielleicht nur ein bisschen oder unvollendet. Das steckt alles in einem Wort drin. Also ich habe aus einem anderen Roman ein Wort gehabt, das aus 5 Silben allerdings bestand. Das habe ich im Deutschen dann mit 5 Wörtern wiedergeben müssen. Nerzisukau. Ich drehte mich nicht zu ihm um. Das sind sogar 7 Wörter, weil es aus dem Kontext dann noch so sein musste. Oder das berühmte Beispiel, das die Litauer gerne anführen, das eine Wort, wo ich mich jetzt gleich bestimmt verhasple, aber die deutsche Übersetzung ist, während wir Sauerklee, ein bisschen Sauerklee sammeln gingen, ist ein Wort.
Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, im Litauischen zu spielen, etwas zusammenzufügen, auseinanderzureißen, neu zu kombinieren. Meine Frage ins Plenum hier im Podium, ich weiß nicht, ob es da eine Antwort gibt, aber gibt es etwas aus dem Litauischen, etwas unübersetzt oder Unübertragbares? Fiele jemandem etwas ein, wo es vielleicht ganz besondere Probleme gäbe?
Ja, die Lyrik von Aidas Marciannis.
Warum?
Also ich habe es versucht, ich habe es auch veröffentlicht, aber ich glaube tatsächlich, dass da der Klang eine solche entscheidende Rolle spielt, wo also unter den Schichten, also erstens ist es oft sehr gut gefügt, und dann zweitens gibt es eine semantische Ebene, wo also die Bedeutungen sich aneinander reihen. Aber dahinter noch, wenn man genau hinsieht, gibt es Bewegungen, die also im Rhythmus noch impliziert sind. Wo also das, was dort berichtet, sagen wir, es liegt jemand in einer Hängematte und er schwingt. Und da gibt es also die Bewegung des Windes und die der Hängematte. Und die laufen im Hintergrund dazu noch ab. Und das ist einfach fast nicht machbar. Aus meiner Sicht. Also wenn man die Probleme so wahrnimmt. Man kann natürlich auch platt einfach den Sinn übersetzen, grammatisch alles richtig machen und es wird niemand merken. Aber das wäre unfair Marciannis gegenüber.
Das sehe ich ein bisschen anders. Georges Arthur Goldschmidt hat einmal gesagt, wenn man weiß, dass im Grunde nichts übersetzbar ist, dann kann man auch alles wieder übersetzen. Ich habe es auch bei Aidas Marciannis versucht und publiziert. Ich glaube schon, dass es im Prinzip geht. Es gibt eher einzelne Texte, die unübersetzbar sind. Es gibt bei ihm ein Gedicht, wo er mit dem Terminus übersetzen spielt. Ja? Und Sie können sich vorstellen, wenn ich das übersetzen, Deutsch, auf Englische, wo das Translate heißt, dann hat das Wortspiel mit übersetzen, Schiff übersetzen, eines Ufer zum anderen, keinen Sinn mehr. Und das Litauische Ischwersti läuft auch völlig anders und daher hat das Gedicht mit dem Wortspiel mit Ischwersti auf Deutsch keinen Sinn, das kann nicht aufgehen. Ja? Oder manchmal auch mit den Kontexten. Ich habe jetzt einen Gedichtband von Stankiewicz übersetzt und in Absprache mit dem Autor ein Gedicht weggelassen, von dem jede Zeile übersetzbar ist. Aber da marschieren etwa 12 litauische Dichter auf, und zwar mit ihrer Biografie und mit ihrem Werk. Und in Litauen kennt das jeder. Und wenn ich Anmerkungen schreibe, die länger sind als das Gedicht, bringe ich das trotzdem nicht rüber. Also hat die Übersetzung keinen Sinn.
Ich meine, wenn er sagt, Cornelius sagt ja immer, das macht keinen Sinn. Zum Beispiel, was mich gefragt hat, das halten viele Litauer auch für unübersetzbar, den Erlitzkas mit seinem Humor. Aber da ist natürlich die Frage, was nimmt man von ihm? Das, was zum Beispiel, wo es um die Absurditäten der Ehe zum Beispiel geht, das passt ganz gut, das versteht ja jeder. Aber wo es zum Beispiel darum geht, dass um die Absurditäten und was dann auch einen zum Lachen bringt, der Sowjetzeit, das versteht vielleicht im Osten Deutschlands noch jemand, aber jemand in München oder Wien, das macht dann einfach keinen Sinn. Das heißt nicht, dass es nicht übersetzbar ist, aber es ist nicht so übersetzbar, dass das der andere begreift. Der sagt, na und, ist ja nicht lustig.
Wenn wir schon dabei sind, ich werde noch einen Aspekt hinbringen, dass manchmal will man gar nicht übersetzen, wie zum Beispiel in meinem Buch, es geht ja um einen historischen Text und dann kommen Wörter wie Kenchi, Kungassen oder ja, Baseki von Gorki, wo ich extra nicht übersetzt habe, das sind so besondere Begriffe sozusagen. Ich kann Ihnen sagen, Kungassen sind die Boote, die damals wurden, das ging um Verbannung und um Gulag und da wurden besondere Begriffe benutzt und besondere Gegenstände oder besondere und dann habe ich extra das gelassen und nicht übersetzt. Das wäre möglich auch umzuschreiben, ein kleines Boot oder so zum Transport. Ja.
Das ist mir auch schon öfter passiert, wenn ich dachte, das litauische Wort ist so viel treffender als alles, was wir im Deutschen daraus machen können. Und der ganze Kontext, der da mitschwingt, wenn man in Litauen mit litauischen Bräuchen aufgewachsen ist und zum Beispiel weiß, was es mit dem Heiligabend auf sich hat, wie tief der noch in die heidnische Überlieferung zurückreicht, dass Tiere sprechen können in der Überlieferung und all diese Dinge, da kommt dann eine kleine Anspielung. Und das, wie Cornelius schon sagt, also wenn man dann so eine Erklärung dazu schreiben muss, dann macht es irgendwie keinen Spaß mehr. Aber man muss sich dann sehr gut überlegen, wie man das ergänzt, was dem deutschen Leser eigentlich zum Verständnis fehlt. Entweder indem man das im Text umschreibt oder indem man eben dann doch notgedrungen die Fußnote macht.
Wenn man sich alles vergegenwärtigt, was im Deutschen nicht geht, könnte man ja depressiv werden und aufhören. Aber das Deutsche hat auch Mittel, die andere Sprachen oder das Litauische nicht haben. An allererster Stelle finde ich die Komposita. In einem Gedicht, das ich übersetzt habe, jetzt von Stankiewicz, heißt es Katakomben der Worte. Sehr schön. Auf Deutsch habe ich Wortkatakomben gemacht und bin stolz darauf, das geht auf Litauisch nicht. Also irgendwo gibt es auch Mittel, die das Original nicht hat.
Ja, Sie sehen, das ist ein Diskurs, der sich auch ganz schnell verselbstständigen kann, zumal wenn wir hier so ein breites Forum haben. Denn ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt so eine Werkstatt machen würden mit 5 Sätzen auf Litauisch, übersetzt doch mal auf Deutsch, dass wir am Ende vielleicht 5 Fassungen oder sogar mehr, weil sich der ein oder andere Übersetzer gleich mehr als eine Fassung ausdenkt, auf dem Tisch liegen hätten. Das ist vielleicht so ein bisschen diese sprachliche Dimension, die ich hier eröffnen wollte. Aber das klang ja auch schon an, es geht ja auch um den Kontext. In welchem Kontext steht irgendein Text in der Ausgangssprache? Wohin kommt er in der Sprache, in die er überführt, übersetzt, übertragen wird? Das ist ja auch eine Frage. Und das kollidiert vielleicht manchmal dann mit Bildern, die man gemeinhin hat. Oder vielleicht hat man manchmal gar keine Bilder und versteht vielleicht das eine oder andere dann so oder so. Ich bin zum Beispiel über eine kleine Stelle gestolpert so ein bisschen oder musste ein bisschen schmunzeln. Aus einem Buch von Jurgis Kunčinas, Tula. Das ist ein, wie soll man sagen, ist das eine Liebesgeschichte? Sie haben es übersetzt, deshalb gucke ich an, es ist eine Liebesgeschichte. Herr Roduna hat es übersetzt. Es ist auch ein Vilnius-Buch, würde ich sagen. Es ist meiner Ansicht nach ein sehr schönes Buch, das da jetzt neu ist. Und da heißt es an einer Stelle, wie oft ärgert mich doch das Gelaber und Gekritzel über die Liebe zu Vilnius, die Gelöbnisse vom Rande der Welt in diese ewige Stadt zurückzukehren. Ich glaube weder an gescheite und logische Ausführungen noch an von Herzen kommende Seufzer und habe damit natürlich nicht recht. Steht es mir zu, über die Gefühle der Menschen für Mauern, Landschaften, Topographie, jenes Tal oder diese Biegung einer Gasse zu urteilen? Doch wem, wenn nicht mir? Also ich musste deshalb so ein bisschen schmunzeln, weil man, ich weiß nicht, ob jemand in Vilnius war, vielleicht so Vorstellungen hat. Barocke Stadt, katholische Stadt oder so, die kann man wunderbar als Bilderbuchstadt auch darstellen auf den Plakaten, vielleicht vom Tourismusverband oder so. Und dann kommt hier sowas, was ärgert mich, das Gelaber und Gekritzel über die Liebe zu Vilnius. Ich weiß nicht, geht's nur mir so oder war das eine Intention, dass man an der Stelle so ein bisschen auch über Vilnius nachdenkt. Was ist das für eine Stadt? Was ist das für ein Bezugsraum, der hinter so einem Ort steht?
Ich denke, in diesem Roman ist es ja nicht nur ein Liebesroman, sondern auch in gewisser Weise eine Liebeserklärung an Vilnius. Und natürlich geht es darum, dass man da auch drüber nachdenkt. Ich weiß nicht, wie, hoffe, es ist mir einigermaßen gut gelungen, dass das dann auch für den deutschen Leser, aber ich denke, da ist natürlich auch die Tatsache zu berücksichtigen, dass der Leser sich andere Bilder macht, die sich der Litauer nicht macht. Und dann ist nochmal unterschiedlich, macht sich der Leser, der bereits in Vilnius war und wann er da war, weil der Roman spielt so noch in der Stagnationszeit der Sowjetunion. Insofern kommen da sehr viele verschiedene Bilder mit. Aber ich meine, das ist nicht nur bei übersetzter Literatur so, das ist auch bei Originalliteratur. Wenn Sie einen Roman haben, der spielt irgendwo in den 80er Jahren, sagen wir in der Schweiz, wo alle Heroinnamen, nicht alle, aber sehr viele, das kenne ich die Zeit. Aber wenn das jemand liest, der heute 20 ist, der liest das mit ganz anderen Augen, hat andere Bilder, aber ebenfalls interessante Bilder. Aber das sind genauso viele, wie es Übersetzweisen gibt, gibt es Leseweisen. Wenn das 1000 Leute lesen, lesen die das 1000-mal anders.
Ja, vielleicht gibt es noch Anmerkungen zum Thema Bilder, Transport von Bildern beim Übertragen.
Ein einfaches Beispiel, im ersten Text von diesem langen Spaziergang, da ist ein Kater und im Litauischen drückt sich der als Pfannkuchen. Instrumental ist als Pfannkuchen auf die Straße. Das kann man im Deutschen nicht sagen. Es wird der banale Vergleich platt wie ein Pfannkuchen. Aber im Vergleich zum Litauischen, dass der zum Pfannkuchen wird und sich als solcher auf die Straße drückt, ist das eigentlich blass.
Wenn ich an Bildern denke, dann denke ich nicht nur konkrete Bilder, sondern manchmal auch Poetik, dass man die wieder, und manchmal, dass die Sprache nicht stört, dass die Poetik die Visualität des Textes hervorgibt. Zum Beispiel in diesem Buch ging es um Arktis, um die Natur dort, um sehr schwierigen Alltag und Arbeit in der Verbannung, aber auch über die Natur. Und da hatte ich das Gefühl, es ist sehr wichtig, die Melodik wiederzugeben und Raum zu schaffen, und damit diese Bilder entstehen, nicht zu viele Wörter zu benutzen und sich zurückzunehmen. So.
Und natürlich auch die Frage nach der Intertextualität. Also überhaupt die Frage, wenn man jemanden übersetzt, man nimmt natürlich die Oberfläche. Und wenn man aber sieht, wenn man intertextuelle Referenzen erkennt oder weiß, der Autor mag das oder bezieht sich darauf, und man dann versucht, dieses gesamte Netz dieser Intertextualität dann weiter zu verfolgen. Und es ist ja bei guten Autoren vielschichtig, das Netz, oder auch noch verflochten mit anderen Netzen. Dann erfordert das natürlich die Kenntnis dieser Stellen, die also vielschichtig sind und wo eben nicht auf der Oberfläche nur ein Bild ist, eine Rose oder sagen wir eine Honigwabe. Honigwabe, da wird natürlich, wer sich auskennt in der russischen Literatur zum Beispiel, sofort wissen, aha, das geht in Richtung Pasternak. Das muss man aber eben wissen. Oder dann eben, es geht dann in einer anderen Richtung, wenn es, sagen wir, um einen Reiher geht, dann weiß man, es geht in die englische Lyrik. Man sollte es wissen. Wenn man es nicht weiß, übersetzt man eine glatte Oberfläche, man macht es grammatisch richtig, und die Frage ist, wann ist ein Text und eine Übersetzung wirklich gelungen? Und wann kommt sie wirklich an? Weil es gibt natürlich auch in diesem Land Menschen, die die Referenzen erkennen oder eben dann vermissen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Eigentlich auch die Frage, wann haben wir das Gefühl, ist eine Übersetzung in unseren eigenen Augen gelungen? Und wann ist eine Übersetzung gelungen, sozusagen?
Ja, jetzt haben wir eine Weile darüber gesprochen schon, was ist vielleicht wichtig zum Übersetzen. Vielleicht ist die andere interessante Frage natürlich auch, was kommt denn dabei raus? Auch gerade für das deutsche Lesepublikum. Und jetzt, aus Anlass dieser Buchmesse, ist ja einiges dabei herausgekommen auf Deutsch. Deshalb vielleicht sollten wir das Forum auch nutzen. Und wir haben hier 5 Übersetzer, die zum Teil mehrere Werke ins Deutsche übersetzt haben. Und Frau Muschig, Sie haben schon mehrmals jetzt gesagt, in diesem Buch, wir haben aber noch nicht gesagt, wie das Buch heißt. Es heißt Aber der Himmel grandios. Und vielleicht könnten Sie uns verraten, warum dieses Buch für ein deutsches Publikum vielleicht lesenswert ist. Ohne, dass wir jetzt Reklame einfach plump machen, sondern warum ist das ein wichtiges Buch?
Für mich persönlich, dieses Buch war wichtig wegen der Sprache. Es ist natürlich die Geschichte rundherum. Also ich werde nicht weiter ausführen, aber das war eine Frau, die das geschrieben hat, in einem Versteck auf 229 losen Blättern, die später vergraben hat in einem Weglass, und sie hat diesen Text verloren und nicht redigiert. Sie ist früher gestorben, als der Text herausgebracht worden ist. Und eigentlich dieses Unredigierte, weil sie unredigiert hat, hat mich sehr fasziniert, auch bei der Übersetzung. Letztendlich diese, ja, wenn ich so sagen darf, innere Wahrheit des Textes wiederzugeben. Letztendlich auch die Zerrissenheit, die es gibt. Es gibt auch Brüche, die manchmal auch schwer, ja, wie soll ich sagen, ich wollte die nicht glätten. Ich wollte so, wie sie sind, auch wiedergeben. Und gleichzeitig auch die Poetik und die Schönheit, die, diesen Klang, auch die Melodik, auch wiederzugeben. Und ich habe in der Tat sehr lange damit mich beschäftigt und erstmal versucht, sozusagen das Gesamtbild zu entschlüsseln für mich, so aus einer Art Vogelperspektive, wo ich dann diese Lakonik und die Melodik entdeckt habe und habe ein bisschen benutzt die Art, wie Svetlana Gaya, eine Übersetzerin, die Dostojewski übersetzt hat, gesagt hat, dass Nase hoch beim Übersetzen, hat sie gesagt, dass man sozusagen das laut ausspricht und hört, wie die Sprache klingt. Und damit, und dann später am Ende natürlich die Detailarbeit war wichtig, eben was ich sagte, dieser Text, also diese Verbannung in Gulag, einfach auch versuchen, authentisch die Sprache wiederzugeben, was ich schon genannt habe, diese Kenchi oder Kungasi oder sowas alles wieder, diese Spezialworte zurückzugeben. Und das versuchte ich in dem, dass ich keine Fußnoten benutzt habe und nicht umgeschrieben habe, sondern am Ende ein Glossar gemacht habe, und damit man visuell den Text auch so haben kann.
Ja, das ist ein, wie ich finde, sehr natürlich ernstes Buch, ja, mit diesen Deportationserfahrungen, das Gulag-Leben und so weiter. Wenn ich jetzt in der Buchhandlung einen Titel sehen würde, der heißt Die gelassene Katze, dann verstehe ich darunter zunächst etwas Heiteres, Frau Drude. Ist das so?
Naja, im Litauischen hieß es noch anders. Da hieß es Zwei Koffer. Es ist sowieso, diese Essays sind sowieso aus zwei Bänden zusammengestellt, und Die gelassene Katze ist der Titel eines dieser Capriccios, wie wir die genannt haben. Ja, also heiter sind die vielleicht, ich weiß nicht, ob die heiter, nee, heiter sind die eigentlich nicht. Es ist, man muss sich, glaube ich, darauf einlassen, einfach. Man muss sich darauf einlassen, dass bei diesen Texten hinter jeder Ecke eigentlich eine Überraschung wartet und man damit mit Logik nicht unbedingt weiterkommt, sondern es werden Dinge beschrieben, in die so abstruse Elemente eigentlich einfallen, und dann muss man sich wirklich auf diese Bilder einlassen und ja, ganz, ganz irgendwo anders schweben. Ich kann es schlecht erklären.
Trotzdem gibt es schon Applaus, wie wir hören, aus der Seite. Frau Sinnig, Sie haben ja mal gesagt, es geht in Ihrer Art und Weise, an das eine oder andere heranzugehen, auch ein bisschen darum, Prosa wie Poesie zu behandeln. Ich glaube, das haben Sie auch in Bezug auf das eben schon mal von mir erwähnte Buch Risse gemeint, Prosa auch als Poesie verstehen. Wie verstehe ich das?
Ich glaube, ich habe in erster Linie eigentlich Schirma im Kopf gehabt, das andere Buch. Sicher auch die Essayistik von Eugenius Alischanka, was Sie vermutet hatten, weil Eugenius einfach aus der Lyrik kommt. Und ich glaube, wenn ein Lyriker Prosa schreibt, was in Litauen ja häufig der Fall ist, dann ist das so. Aber ich finde es sowieso sehr günstig, weil dadurch man eben auch in der Prosa den Halt in der Rhythmik nicht verliert. Und deswegen, glaube ich, bietet sich das an. Ja.
Ich schaue noch mal zur anderen Seite. Der Kater, der zum Pfannkuchen wird. Warum sollte das ein deutsches Lesepublikum zum Kauf oder zum Lesen, zum Ausleihen dieses Buches aus der Bibliothek verführen oder bringen? Was ist das? Warum?
Der Titel heißt Der lange Spaziergang auf einer kurzen Mole. Das heißt schon, dass man da viel hin und her geht. Das sind Texte, die aus dem Gehen, aus der Bewegung geschrieben sind. Und das Fantastische daran ist diese Einheit von Sehen, Erleben, Denken und Erzählen. Da gibt es also eine durchgehende Bewegung, sehr oft durch Vilnius. Ich weiß genau, an welchem Tor, an welchen Straßenecken, an welcher Kreuzung ich da bin. Und gleichzeitig hat dieses weibliche Ich, das sich da bewegt, die Weltliteratur im Kopf. In Zitaten, die genauso real sind wie das, was gesehen wird. Also man taucht da ganz tief in Vilnius ein. Man taucht ein in die Wohn- und Lebensformen, in die Mentalitäten. Die Texte ziehen sich über einen langen Zeitraum von Anfang der 90er Jahre, da rollen noch die Panzer, die die Unabhängigkeit niederwalzen wollen, die Panzer der Roten Armee, bis in die 2000 und 2010er Jahre, in die unmittelbare Gegenwart hinein. Man hat da einen Querschnitt. Und eben nicht nur aus der litauischen Perspektive, sondern aus dieser Außenperspektive von der Literatur her. Und das sind Texte, die auch in Diskussion mit sich selbst und mit dem Erzählvorgang etwas Spielerisches und Schönes haben. Und das ist ein großes Lesevergnügen, bei dem man aber auch sehr viel erfährt.
Ja, man kann da sehr viel erfahren. Ist das eigentlich auch so bei dieser Liebeserklärung an Vilnius mit dem Titel Tula? Und wenn ich das im Regal der Buchhandlung sehen würde mit diesem Titel, würde ich zunächst ja gar nicht vermuten, dass es um Vilnius geht.
Vom Titel her wahrscheinlich schon nicht, ja. Aber der Roman schließt eigentlich da an, beziehungsweise geht dem zuvor, beschreibt eine Zeit vor der Unabhängigkeit. Und ich glaube, dass was das Wichtige ist für einen Leser, der sich darauf einlässt, dieses Buch zu lesen, es ist ähnlich, er begibt sich auf eine Reise mit diesem Ich, das da erzählt. Es geht ja nicht nur um diese Liebe, die immer präsent bleibt. Es geht um eine Reise durch die, sagen wir mal, zentralen Teile der Stadt. Also das Nachwort schreibt ja auch, man könne im Prinzip das so ähnlich behandeln wie Joyce über Dublin. Sie können also damit hingehen, dann nach Vilnius. Sie sehen natürlich ein ganz anderes Vilnius jetzt in gewissen Bereichen, als es damals war. Aber ich finde diese Sprache, die einen nicht loslässt auch, diese Poetik, die so wie ein Zug immer weiterfährt, der Text, bis man am Schluss angekommen ist, das ist etwas wirklich Fesselndes.
Vielleicht, wir haben noch ein bisschen Zeit, losgelöst von den konkreten Büchern, die wir so ein bisschen angerissen haben. Eine Frage, die mich bewegt, wenn ich über Litauen oder litauische Literatur nachdenke. Ich habe, wer vorhin schon in der ersten Diskussionsrunde, also vor dieser dabei war, den Begriff Seismograf in den Raum gestellt. Für mich, das sage ich sehr subjektiv, ist, was ich aus Litauen höre, lese, finde, auch in gewisser Weise so ein kleiner Seismograf. Wie geht's uns denn heute, so ein Puls fühlen in Europa, wo Litauen an einer besonderen Schnittstelle, wie ich finde, liegt, zwischen, sagen wir mal, dem alten Westeuropa und Russland. Ich weiß nicht, Sie, die Sie hier links und rechts von mir sitzen, Sie lesen sehr intensiv litauische Texte und das über Jahre und vielleicht Jahrzehnte hinweg. Liege ich irgendwie richtig mit dieser Vermutung, dass so eine kleine literarische Landschaft an einer so besonderen Stelle in Europa auch diese seismografische Funktion haben kann?
Also eine Funktion sollte eine Landschaft nicht haben, sage ich jetzt mal als Übersetzerin. Aber auch noch mit dem Untergrund, da etwas gibt noch etwas darunter, nämlich wenn man davon spricht, dann ist es immer ein bisschen so, als würden wir Litauen für etwas brauchen. Also wenn man zum Beispiel sagt, es sei die Brücke, eben dieses Gespräch hatten wir neulich schon mal, zwischen Ost und West, dann fragt sich natürlich, was ist denn dann Litauen selbst? Und es ist tatsächlich, kommt mir oft der Gedanke, dass das geschieht natürlich mit anderen, mit vielen anderen Ländern auch, dass man eigentlich in der Betrachtung mit Litauen nicht Litauen verhandelt, sondern sein eigenes. Und dass sich dann eben jedes Land oder jeder Mensch, dass die Gefahr besteht, dass man sich dann nach seinen eigenen Präferenzen oder ungelösten Traumen zum Beispiel bei anderen Ländern bedient. Sagen wir, die Deutschen suchen Romantik in Russland. Die Briten suchen in Litauen vermutlich sehr oft die Polen. Und so weiter. Also ich glaube, das kann man sehr, sehr weit spielen. Und mit diesem Benutzen, da sind wir, glaube ich, alle irgendwie auch. Aber wir tun das. Und auch ich tue es. Also als ich 89 hingekommen bin, habe ich gedacht, wenn du das hier verstehst, was dich so sehr beeindruckt, dieses Kleinteilige, die Probleme, die Abseitigkeit, die abgekehrte Seite des Mondes von Europa, waren ja aus der Geschichte rausgefallen, sie haben nicht zu den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs gehört. Und wer die Verlierer waren, das waren sie eigentlich, die waren eigentlich aus der Sicht derer, die Deutungshoheit hatten in der Geschichte, dann eben auch quasi die Unanständigen. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Ja. Habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, wenn du dieses Land verstehst, dann verstehst du dein eigenes durch die Hintertür. Und ich habe mich dann tatsächlich auch durchgepflügt, also auch literarische Reisebegleiter über Königsberg versucht und immer weiter überlegt, durch Polen und zu mir dann. Und ich denke, man kann dann auch Europa besser verstehen. Ja, Aber ich denke eben, wir sollten versuchen, vielleicht zu gucken, dass wir es nicht benutzen, sondern uns auch sagen, immer wenn es dort gut ist, ist es eigentlich auch bei uns gut gewesen in den letzten hunderten Jahren. Und wenn es nicht gut ist, ist es eigentlich auch bei uns nicht gut. Und wir brauchen die litauische Erfahrung. Wir müssen ihnen zuhören, so wie wir eben auch den Franzosen zuhören und dieselben Rücksichten nehmen. Und ich finde halt, jetzt hatte ich gestern das Gespräch mit Ulla Lachauer, was in Frankreich Patriotismus heißt, das heißt in Litauen Nationalismus. Und schon sind wir auf einer Wertachse, die ist einfach ungerecht. Und die verweist weder auf Frankreich noch auf Litauen, sondern auf uns. Und da würde ich ansetzen.
Aber die Metapher der Brücke zwischen Ost und West ist nicht nur eine aufoktroyierte Funktionalisierung, sondern auch eine wichtige Selbstdefinition und auch ein Resultat der Geschichte. Natürlich hat Litauen immer auf der Ost-West-Achse gelebt und sich definiert. Natürlich ist es Russland kulturgeschichtlich, literarisch näher als der Westen und natürlich hat es sich immer am Westen orientiert, in der Zwischenkriegszeit ganz sicher. Und da ist auch eine Kompetenz des Verstehens gewachsen, die vieles durchdringt. Und ich würde so weit gehen, ein Roman, den ich übersetzt habe von Undine Radzevičiūtė, Fische und Drachen, wo es um Asien und Europa geht, um China und Europa, vor allem auch im 18. Jahrhundert. Und wo man sagt, sie ist die unlitauischste Schriftstellerin, weil sie sich eben gar nicht mit Litauen beschäftigt und das Wort Litauen kommt nicht vor, man erfährt nichts über Litauen. Trotzdem ist dem Roman eingeschrieben, dass er eben nicht aus Paris oder aus London geschrieben ist, sondern aus dieser Mitte Europas. Und da ist die Brücke auch mit eingeschrieben.
Ich bin Einzige hier als Litauerin sozusagen und dann von dieser anderen Seite und kann sagen, was ich finde und was ich selber immer mehr begreife, wenn wir jetzt reden, auch ja, wie wir heute verstehen und diese Fake News und gewisse Fakten, was ist echt und was ist wahr und was ist nicht und was geschah und was nicht geschah und wo es immer mehr uns gewisse Kenntnisse fehlen sozusagen und wenn sie uns fehlen, dann kann man mit uns leichter manipulieren. Ich finde, litauische Literatur bietet sehr, sehr nuancierte Vergangenheitsbild nuanciert ist und sehr viele Nuancen. Und schon allein von den Übersetzungen, was wir haben, meine Kollegin Saskia Drude, sie hat Romualdas Granauskas übersetzt, das geht um Nachkriegslitauen. Und was man zum Beispiel in Deutschland teilweise nicht weiß, was passierte bis 1956, dass man versuchte sozusagen gegen das Sowjetische sich zu behaupten. Und was es geschah, es gibt diese Literatur, der Markus Roduna zum Beispiel hat Balys Sruoga übersetzt, Wald der Götter, wo es geht eigentlich, wo über Stutthof Konzentrationslager geht, was 1947 geschrieben worden ist. Das ist eigentlich sehr, sehr frühes Zeugnis, sehr besonderes. Dann haben wir Dalia Grinkevičiūtė, auch diese Verbannung. Ich meine sogar in Antanas Schema, was Claudia übersetzt hat, da haben wir DPs, Displaced Persons Camps. Also auch sozusagen diese Momente, sogar in Eugenius Ališanka oder sowas heute, ja, und Merkers sozusagen, es gibt auch einen wichtigen Autor, der beschreibt auch der Exil, so die Exil-Litauer, praktisch durch unsere litauische, Cornelius, was haben Sie übersetzt zur Geschichte, damit ich Sie auch erwähne,
sagen Sie. Zur Geschichte, ja, Geschichte spielt in vielen Werken eine Rolle. Wir haben zusammen natürlich auch, aber das ist jetzt nicht ein literarisches Werk im engeren Sinn, sondern ein kulturphilosophischer oder kulturgeografischer Essay von Leimonas Priadis, Vilnius, City of Strangers. Da ist die ganze Geschichte Vilnius als eines der Zentren Europas, gerade nicht in dieser Randlage, sondern wo sich immer die Wege gekreuzt haben zwischen Ost und West, teilweise Nord und Süd, aber vor allem zwischen Ost und West. Und wo, wie Priadis gestern so schön gesagt hat, für 3 Monate beim Zerfall der napoleonischen Armee dieses Vilnius tatsächlich die Hauptstadt Europas war.
Und dann haben wir Grigori Kanovich, der beschreibt Städtel, also bevor unsere litauischen Juden zerstört worden sind, wie es war sozusagen auf dem Land in der Provinz. Und diese alle Bücher, diese ganze gesamte Brandbreite, nuancierte, ist zugänglich auch auf Deutsch. Sie können einfach, ja, nehmen Sie es und lesen und haben Sie breite Perspektive, die Litauen Ihnen bietet.
Ja, liebe Gäste.
Werbung für Litauen.
Ja, das ist wie ein Schlussplädoyer. Der Applaus kommt zurecht, denn wir müssen erst einen Schluss machen. Und zweitens, weil die Zeit vorbei ist. Und zweitens, wenn Sie nur die Hälfte dessen lesen, was jetzt hier erwähnt wurde, gerade in den letzten Minuten als Feuerwerk, dann haben Sie, glaube ich, schon eine schöne Handbibliothek Litauen zusammen. Und wir können noch ganz schnell den Geležinkalininkas auflösen. Der Eisenbahner oder Eisenbahnarbeiter, so profan, klingt dann lautmalerisches auf Deutsch. Und ich danke ganz herzlich dem gesamten Podium und dem gesamten Publikum für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Jetzt noch Lilie Künstlich, die über Reformation ein Buch übersetzt hat.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.